Hallo, liebe Arztkolleginnen und Arztkollegen, mein Name ist Kim Kernbichler. Ich bin Arzt und Gründer von Viantro, der Wellbeing- und Karriereplattform von Ärzten für Ärzte. In unserem Podcast spreche ich mit Ärztinnen und Ärzten über das Arztsein. Wir tauschen uns aus zu Herausforderungen, Erfahrungen, Problemen im Arztberuf und darüber, wie wir wieder mehr Wellbeing haben können. Zudem werfen wir einen Blick auf das Thema Digital Health. Letztlich geht es darum, gemeinsam Arztsein neu zu denken und hierfür gemeinsam eine Plattform zu schaffen. Der alte Glaubenssatz lautet, ich opfere mich als Arzt für das Wohl des Patienten auf. Der neue Glaubenssatz lautet, für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung ist sowohl das Wohl des Patienten als auch das Wohl des Behandlers obligat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo ihr Lieben. Ich habe heute die besondere Freude, mit meinem ärztlichen Kollegen Kai Grun zu sprechen von Klinisch Relevant. Hallo Kai.
Hi Kim, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Voll gerne. Spannende Sachen machst du, da freue ich mich aufs Gespräch. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wer bist du und warum bist du eigentlich Arzt geworden?
Ja, ich heiße Kai Grun und ich bin gerade 41 Jahre alt geworden, habe 4 Kinder, bin verheiratet, habe, wie du dir denken kannst, Medizin studiert. Ja, ich habe einen etwas ungewöhnlichen Werdegang, kann ich glaube ich sagen. Also ich habe nicht diese klassische Kliniklaufbahn eingeschlagen. Also ich war schon natürlich ganz normal in der Klinik, habe ich meine Ausbildung gemacht. Ich bin Facharzt für Neurologie geworden. 2006 habe ich angefangen, als Arzt zu arbeiten. Habe 2012 meine Facharztausbildung gemacht zum Neurologen. Und mit den 4 Kindern hat sich meine Welt ein bisschen geändert. Also wir haben 2-mal Zwillinge bekommen. Und das heißt, das war ein bisschen geballt alles. Und ja, ich habe
2-mal Zwillinge?
2-mal Zwillinge, ja.
Alter. Okay.
Genau, Respekt. Das heißt, ich habe mich schon auch mit gewissen Zeitmanagement-Problemen abfinden müssen. Und das hat halt irgendwie mit der Klinik nicht mehr so richtig gepasst. So dass ich dann den Weg mehr oder weniger in die Selbstständigkeit gemacht habe. Ich bin zwar immer noch zum Teil angestellt als Konsilarzt in 2 Kliniken. Ansonsten arbeite ich in meiner eigenen Praxis hier in Mettmann. Das ist in der Nähe von Düsseldorf. Und ansonsten bin ich auch hier in der gegenüber der Praxis gibt es noch eine Klinik, die wir mitbetreuen. Halt, das sind Kliniken, die keine eigene neurologische Abteilung haben. Und als weiteres Standbein habe ich eben Klinisch Relevant aufgebaut. Ganz kurz gesagt, ist das oder soll das eine Plattform für medizinische Fortbildung werden. Und im Moment gibt es da halt einen Podcast, den ich aufgebaut habe mit 2 Kollegen zusammen, wo eben Fortbildungsinhalte publiziert werden, die man sich so lockerflockig anhören kann, wenn man zur Arbeit fährt oder was weiß ich, den Rasen mäht oder gerade was anderes macht. Jetzt hast du gefragt, warum ich Arzt geworden bin. Das ist eine gute Frage, die ich wahrscheinlich nicht auf den Punkt beantworten kann. Aber nach dem Abitur war ich im Zivildienst tätig und habe eine Pflegestation mitbetreut. Alte Damen, die da waren, das war so die Demenzstation, würde man heute sagen. Und da war ich mehr oder weniger das Küchenmädchen. Hab aber auch ganz viel mit den alten Damen zu tun gehabt. Also ich war wirklich ganz nah an denen dran und ich habe festgestellt, ich meine, dass mir das einfach unheimlich viel Spaß gemacht hat und dass ich eine enge Beziehung zu denen aufgebaut habe. Und da habe ich einfach gedacht, Mensch, das ist ein Bereich, den ich, also mit Menschen würde ich gerne was zu tun haben und ich habe mich auch immer für Erkrankungen, für Medizin interessiert und dann habe ich das einfach so mal so gemacht. Aber ganz ehrlich, eine große Vision oder so war da nie hinter. Ne? Also es gibt ja Menschen, die wirklich sagen von vornherein, sie möchten gerne Medizin studieren und kommen aus einer Arztfamilie vielleicht oder so. Das kann ich dir alles nicht bieten. Es ist mehr so ein bisschen aus einem Bauchgefühl herausgekommen. Und heute kann ich sagen, dass ich da wirklich sehr froh drüber bin. Ich liebe den Job. Es gibt viele Herausforderungen für uns. Das ist ganz klar. Gesundheitspolitisch, arbeitspolitisch und so weiter und so weiter. Aber ich liebe den Job und ja, ich würde es genauso nochmal machen.
Voll schön. Ja, bei mir war es auch nicht so der gerade Weg rein in die Medizin. Tatsächlich ist es erst gefühlt im letzten, in der 13. Jahrgangsstufe irgendwie entstanden. Es wäre doch auch eine Möglichkeit. Und ich bin da auch, der Appetit ist sozusagen mehr beim Essen gekommen. Also war ja, keine langfristige Strategie.
Das ist ein schönes Bild, genau, das könnte man bei mir genauso sagen.
Ja. Mhm. Total spannend. Ich fand den Punkt, den du angeschnitten hast, also die Schwester von meiner Frau hat auch Zwillinge bekommen, die jetzt mittlerweile 3 geworden sind. Also aus diesem Grund mein zutiefst empfundener Respekt.
Ich hatte schon gedacht, du würdest Beileid sagen.
Nee, das ist ja auch voll, das hat ja Pro und Contra. Ne? Man freut sich ja generell immer über Kinder. Insofern Beileid finde ich das falsche Wort, aber Respekt finde ich schon eigentlich ein bisschen das richtige Wort, weil das ist schon ganz schön heavy und du hast das Ganze mal 2 parallel zum Arzt sein und Unternehmertum.
Ja.
Alle Achtung. Und das, wie hast du, das fand ich den spannenden Aspekt. Du hast dann sozusagen gesagt, okay, die reguläre Festanstellung, das lässt sich jetzt nicht mehr so gut mit meinem Weg vereinbaren, mit der Familie, die ich auch gerne sehen möchte und auch teilhaben möchte, und hast dann nach Alternativkonzepten gesucht. Kannst du da ein bisschen über diesen Switch und wie das dann genau aussieht, was erzählen?
Ja, auch da ist es wieder so, dass es eher so ein bisschen Zufall auch war, dass sich das Ganze ergeben hat. Und du weißt ja, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. es ist eher so, also ich stehe auf mehreren Beinen beruflich und bin flexibel. Es gibt keinen, der mir sagt, du musst zu dem und dem Zeitpunkt da und da sein. Und das ist einfach in der beruflichen in der familiären Konstellation ein Riesenvorteil. Theoretisch könnte ich auch sagen, ich gehe erst nachmittags zur Arbeit. Ich meine, klar, mit der Praxistätigkeit ist das nicht so. Da haben wir natürlich schon feste Termine. Aber das ist eben halt auch nur ein Teil meiner beruflichen Tätigkeit. Insofern, wenn Kinder krank sind, was ja auch häufig vorkommt, das weißt du selber, dann kann ich auch mal sagen, okay, ich bleibe jetzt vormittags zu Hause, warte, bis meine Frau fertig ist mit der Sprechstunde in ihrer Praxis, und dann gehe ich erst nachmittags arbeiten. Aber dass sich das so ermöglicht hat oder dass sich das so ergeben hat, war mehr oder weniger Zufall, wie das manchmal so ist. Man ist auf einer Fortbildung, unterhält sich mit einem Kollegen und der erzählt mir von seinem Konzept, wie er das so macht. Und da dachte ich so, hey, das ist super, das müsste man eigentlich auch so machen. Du hast keinen, der dir was vorschreibt, du kannst das selber steuern. Und ich hätte nie gedacht eigentlich von dem Standpunkt früher, dass ich jemand wäre, der gerne selbstständig arbeiten würde oder der da auch für geeignet wäre. Aber ich bin kurz davor, auch diese Anstellung, die ich jetzt habe, aufzugeben, weil ich einfach diesen Selbstständigkeitsaspekt total schätze und merke, dass ich da selber drin aufblühe. Und ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein Patentrezept ist für jeden Kollegen. Aber ich denke schon, dass es auch viele Menschen gibt, die in dieser Mühle drinstecken in der Klinik und sich nicht nach Alternativen umschauen und vielleicht doch auch besser in solchen Konzepten zurechtkommen würden.
Total. Wie ist es denn genau? Du sagst, also du hast jetzt mehrfach das Wort selbstständig erwähnt und du hast gesagt, du hast eine eigene Praxis, aber du gehst auch an Kliniken. Ist das dann freiberuflich oder wie sieht das aus?
Also jetzt ist es so, dass ich eben noch angestellt bin in 2 Kliniken als Konsilarzt. Das heißt, ich gehe morgens hin. In der Regel, also das ist unterschiedlich, aber und bekomme halt Konsilanfragen über das Orbis, also über einen Klinik-Informationssystem, und gehe zu den Patienten, schaue mir die an und gebe meinen Senf dazu, und ja, dann bin ich wieder raus aus der Nummer. Und genau, das mache ich halt insgesamt in 3 Kliniken. Und dann habe ich halt noch meine Praxis, wo ich halt eben feste Termine habe, wo ich meine Patienten habe, die regelmäßig zu mir kommen, wo ich eine Patientenbindung habe, was mir sehr viel Spaß macht. Und nicht nur diesen kurzen Kontakt wie im Konsilgespräch. Ne?
Genau. Es ist so ein bisschen wie diese Zeitarbeitsmodelle, die es jetzt auch gibt, ne? Wo du sozusagen sagst, okay, du hast einen gewissen Zeitraum, da leistest du deinen Job, zum Beispiel 4 Wochen an der Klinik, und kannst dann aber danach im Grunde genommen wieder eine Zeit lang frei machen. Gibt dir auch Freiheit. Bei dir ist es dann eher die Freiheit, dass du du hast zwar einen festen Vertrag mit den Kliniken, konsiliarisch, aber kannst dir im Grunde genommen aussuchen, wann du diese Konsile erfüllst.
Richtig. Ja, mehr oder weniger ist klar. Also es gibt natürlich auch Konsile, die jetzt dringlich sind, wo die Kollegen jetzt anrufen und dann sind wir natürlich auch flexibel, gehen dahin. Aber in den meisten Fällen, du weißt ja, neurologische Erkrankungen sind ja häufig auch chronisch. Das heißt, da ist es jetzt nicht wichtig, ob ich jetzt heute oder morgen hingehe. Aber es ist einfach sehr, sehr abwechslungsreich und das genieße ich. Ich bin nicht jeden Tag an der gleichen Stelle und mache jeden Tag den gleichen Ablauf, sondern ich sehe sehr unterschiedliche Patienten und ist auch immer herausfordernd, in der Menge der Patienten, die ich sehe, den wirklich Kranken in Anführungszeichen herauszufiltern. Das ist eine Herausforderung. Aber das macht mir großen Spaß. Also,
gute Sache. Hört sich voll gut an, ja. Und du hast die Zeit für Dinge drumherum.
Ja, der Tag ist einfach viel zu kurz. Ich hätte gerne viel mehr Zeit, weil ich einfach diesen Aspekt Fortbildung für mich entdeckt habe. Aber nicht, weil ich denke, dass ich jemand bin, der besonders schlau ist und weil ich andere Leute daran teilhaben möchte, sondern im Gegenteil. Ich habe immer das Problem gehabt, dass ich, du kennst es vielleicht selber, man hat diese Fortbildungszeitschriften auf dem Nachttisch liegen, man liest sie nicht. Und ich habe immer das Problem gehabt, wann soll ich das denn jetzt alles machen? Wann soll ich mir diese Informationen zu Gemüte führen? Und da bin ich immer auf dieses Medium-Podcast gestoßen. Und weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es da sehr, sehr wenig gab und auch weiterhin jetzt nicht besonders viel Angebote gibt, da habe ich gedacht, das muss man doch machen. Also es ist so angenehm, nebenbei sich beim Auto fahren. Ich fahre viel durch die Gegend. Weil ich auch in unterschiedlichen Städten arbeite, sich in dieser toten Zeit halt einfach auch Informationen und Fortbildungsinhalte anzuhören. Und das war eigentlich der Startpunkt dann für klinisch relevant. Und da brenne ich auch weiterhin für und bin selber eigentlich der größte Nutznießer von der ganzen Geschichte, weil ich einfach so viel lerne.
Endlich macht er mal Fortbildung.
Ja.
Genau. Aber ja, spannend. Okay, klinisch relevant. Sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Ich habe natürlich auch mal reingehört. Ich finde es auch ein spannendes Setup. Also einfach diese Möglichkeit, dass man auf einem anderen Weg sich dieses Wissen aneignet. Ich bin auch nicht so affin damit, sage ich mal, jetzt zig Buchseiten mir anzulesen. Ich mag es gerne, wenn ich bei der Aufnahme so ein bisschen rumlaufen kann, vielleicht andere Dinge machen kann und das mehr so nebenbei reinträufelt, das so dieses ganz fokussierte Hinsetzen und dann nur das ist irgendwie nicht meins. Ich brauche da irgendwie Bewegung bei, zum Beispiel auch beim Sport mache ich unheimlich gern, dass ich mir da über Audible oder so entsprechende Fachliteratur anhöre und da kann ich mir vorstellen, dass das mit dem Podcast vielen Leuten ähnlich geht und finde es eine voll gute Idee.
Ja, also da sind wir sicherlich auch noch nicht da, wo wir hin möchten, weil das auditive Lernen ist das eine. Ich glaube, wenn man aber auch noch gleichzeitig Geschichten dazu hört, also konkrete Geschichten aus dem klinischen Alltag, dann fällt es mir dann noch mal einfacher, sich Sachen zu merken. Also dieses Auswendiglernen, das ist mir immer schon schwer gefallen in der Uni. Also da war ich immer benachteiligt. Aber wenn ich eine Geschichte dazu habe, wenn ich ein Gesicht dazu habe, wenn ich irgendwie so ein prägnantes Detail dazu habe, dann kann ich es mir gut merken. Und das versuchen wir auch in den Podcasts mehr und mehr zu machen und didaktisch schlau vorzugehen. Aber wie gesagt, da sind wir gerade alles am Anfang.
Das ist immer so, ne? Also das habe ich auch ein bisschen vermisst im Medizinstudium. Man hatte zwar diese praktischen Teile, ne, Patientenbett und so, aber so richtig, dass du so Case-Study-mäßig vorgehst. Ich habe jetzt gerade dann an der Oxford El Said an der Business School Venture Finance abgeschlossen und die sind auch über Case Studies vorgegangen. Und das macht einfach viel mehr Sinn. Du merkst es dir tatsächlich. So, ja. Wenn du einen konkreten Fall hast und da dann sozusagen an diesem Fall, an den Problemen, an den Fragestellungen die Lösung lernst, dann fällt das in Raster und du merkst dir die Dinge. Definitiv. Wenn du jetzt irgendwie Telefonbücher auswendig lernst, dann weißt du nicht mehr, an welcher Stelle stand eigentlich Meier mit welcher Nummer. Also, brauchst diesen Raster-Kontext über Case Studies, das finde ich einen voll guten Ansatz.
Ja, definitiv.
Wer ist denn da noch mit dabei? Machst du das allein oder?
Nee, das mache ich nicht alleine zum Glück. Also das ist so, dass der Dietrich Sturm, das ist mein Kollege, der ist auch Neurologe, auch mitmacht. Der hat so ein bisschen, ja, würde ich sagen, den wissenschaftlichen Anstrich. Der ist selber ein extrem guter Neurologe. Und dann noch mein Cousin, der Nils Behring, der ist so für den wirtschaftlichen Teil zuständig, weil du weißt ja vielleicht, und wir Ärzte sind da häufig etwas unbeholfen, was das betrifft. Also es ist ein Dreierteam und ansonsten muss man natürlich sagen, basiert ja unser Konzept darauf, dass wir ein Netzwerk haben von Kollegen, die mit uns Experteninterviews führen. Und es ist auch so, dass es wiederkehrende Kollegen gibt, also die zum Beispiel im Bereich Radiologie oder Psychiatrie oder innere Medizin uns helfen und eben einfach besonders gute Gesprächspartner sind, die sich besonders gut auskennen. Und dieses Netzwerk wird immer größer. Das ist auch was ganz toll ist, weil ich immer ganz viele Leute kennenlerne, zum Beispiel dich. Also das ist ja auch was einfach riesen Spaß macht, dass man so über den Tellerrand schaut, ne? Und aus ganz anderen Bereichen ärztliche Kollegen kennenlernt. Und was ich gerade noch vergessen habe, ist zu sagen, dass wir auch den Bereich Pflegewissenschaft mit abdecken mittlerweile und da einen ganz tollen Partner haben von der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Das ist der Markus Wibbeler, der hat den Lehrstuhl für Pflegewissenschaften inne und der macht halt auch für die Pflege richtig super Beiträge, die immer mehr gut angenommen werden. Also wir beschränken uns jetzt gar nicht nur auf den ärztlichen Teil, sondern wir wollen halt tatsächlich auch den Bereich Pflege abdecken und gerne auch in den Bereich Physiotherapie möglicherweise, Ergotherapie und Logopädie.
Also im Grunde genommen Weiterbildung neu gedacht über im Grunde genommen das neue Medium Audio erstmal und das auf eine Art und Weise aufbereitet, dass man es tatsächlich gut erfassen kann und ja, im Auto ja, zum Beispiel oder beim Sport auf eine leicht erfassbare Art und Weise sich das Wissen aneignen.
Genau, ja. Und
was ist eure Vision? Wo wollt ihr damit hin?
Die Weltherrschaft.
Da gab es schon mal Probleme mit in Deutschland.
Ja, das stimmt. Okay, das darf man so nicht sagen. Spaß beiseite. Also die Vision ist tatsächlich, eines Tages eine Fortbildungsakademie zu haben für medizinische Fachberufe. Und am liebsten auch was international aufgestellt ist. Also da sind wir noch in den Kinderschuhen, aber wir würden gerne auch englische Beiträge, mindestens englische Beiträge auch mit reinnehmen in das Ganze. Aber jetzt an den Podcast angekoppelt gerne auch Fortbildungsbeiträge, die CME-Punkte bringen, also die substanzieller sind und die auch Videocontent und ja, also auch unterstützende Notizen und so liefern und auch gerne eines Tages Präsenzveranstaltungen. Das würde ich auch wirklich gerne machen, weil auch da denke ich, dass der Markt, es gibt wirklich sehr gute Fortbildungsveranstaltungen, aber ich muss schon sagen, überwiegend, wenn ich zu Fortbildung gehe, bin ich häufig, wenn ich nach Hause gehe, irgendwie enttäuscht und denke, das hätte man besser machen können. Und das wäre so die längerfristige Vision, die wir da haben.
Spannend. Ja. Jetzt ist es so bei unseren Hörern vom Podcast, das sind ja nicht alles Neurologen. Viele sind Berufsanfänger oder viele sind mit ihrem aktuellen Fachgebiet vielleicht auch gar nicht so zufrieden.
Ja.
Neurologie fand ich auch immer ein spannendes Feld. Könntest du zur Facharztausbildung Neurologie vielleicht ein paar Worte erzählen? Also vielleicht als erstes, wie sieht so der typische Arbeitsalltag an der Klinik in Bezug auf Krankheitsbilder, Behandlung und so eines Facharztes Neurologie aus?
Ja, ich habe meine Facharztausbildung überwiegend in einer Uniklinik gemacht und ich denke, das ist auch nochmal etwas anders, weil wir sehr spezielle Fachambulanzen hatten, also mit einem Schwerpunkt auf Muskelerkrankungen. Das heißt, man hatte die Chance, da auch wirklich sehr seltene Erkrankungen zu sehen. Aber die Neurologie hat sich natürlich auch sehr entwickelt in den letzten Jahren. Also hin zu einer durchaus ernstzunehmenden Akutmedizin. Also der Bereich Schlaganfallbehandlung hat sich sehr gewandelt, was Thrombektomien und Lysetherapien betrifft. Aber auch in anderen Bereichen, sag mal Behandlung von MS, gibt es viele neue therapeutische Möglichkeiten. Also was ich immer toll fand an der Neurologie, ist einfach dieses Detektivische. Es gibt sehr, sehr viele spannende Erkrankungen, die häufig selten sind und die häufig diagnostisch herausfordernd sind. Aber um auf deine Frage zurückzukehren, in der Facharztausbildung ist so, glaube ich, die Grundherausforderung, dass man es schafft, eine gute Grundausstattung zu bekommen. Also die klinische Untersuchung spielt in der Neurologie weiterhin im Vergleich zu anderen Fächern eine große Rolle. Das heißt, das ist extrem wichtig, dass man das Handwerk lernt, und das macht man jeden Tag, einfach wenn man vielleicht in der Notfallambulanz steht. Da war ich viel während meiner Facharztausbildung. Und die Anamnese ist genauso extrem wichtig bei den neurologischen Krankheitsbildern. Also das ist so das Grundrüstwerk. Und dann ja, geht es an die Diagnostik, die man lernen muss. Also Elektroneurographie, also die Nervenfunktionsstörungstests, die man machen kann, Elektromyographie, die ganzen evozierten Potenziale. Das heißt letztlich, wenn man zusammenfassen möchte, im Diagnostik des peripheren und zentralen Nervensystems. Und was, glaube ich, auch heutzutage zu den Standarddiagnostika für Neurologen gehört, ist einfach die Duplexsonographie von den Hirngefäßen, also extrakraniell und intrakraniell. Und da muss man halt zusehen, das war zu meiner Zeit jedenfalls noch so, dass man da eine gute Ausbildung bekommt. Klar hat man diese Ausbildungsbücher und diese Logbücher, die man ausfüllen muss, aber die geforderten Untersuchungszahlen sind häufig utopisch. Und da muss man gucken, dass man das wirklich, dass man in der Klinik wirklich auf diese Zahlen kommt und auch auf ein profundes Verständnis. Und das war bei mir gar nicht so einfach. Man musste so ein bisschen schauen, es gab keine feste Rotation. Da würde ich vielleicht darauf achten, wenn ich jetzt nochmal mir als junger Arzt eine neurologische Stelle suchen würde, dass es eine feste Ausbildungsrotation gibt, dass man eben auch ins Elektrophysiologielabor mal wechselt und wirklich da mal einen Monat oder zwei oder drei mal ist und nur diese Untersuchung macht, denn nur so lernst du das. Ne? Mhm. Das Gleiche gilt für die Ultraschalluntersuchung. Und wie gesagt, also Akutneurologie wird immer größer. Für viele Häuser ist das ein Riesending, weil das einfach auch finanziell ein wichtiger Aspekt ist. Die Stroke Unit, da arbeitet man ja auch häufig als junger Assistent, also die Schlaganfalleinheit, wo man mit akuten Schlaganfällen zu tun hat, auch so ein bisschen die Berührung zur Intensivmedizin bekommt. Und ja, das hat mir auch großen Spaß gemacht. Also ich glaube, es ist sehr, 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 sehr mannigfaltig, dieses Fach, und man kann sich sehr austoben, aber klar, wie in allen anderen Fächern auch, gibt es eine große Spezialisierung. Ne? Es gibt den Schlaganfallspezialisten, es gibt den Muskelspezialisten, es gibt den MS-Spezialisten. Insbesondere wenn man in einer Uniklinik ist, hat man da viele Spezialisten nebeneinander, und man muss als junger Arzt gucken, dass man da von allen Sachen was mitnimmt und sich nicht zu früh spezialisiert, glaube ich, damit man nicht so ein Fachidiot wird. Ne? Also Neurologie ist ein Riesenfach, bietet ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja, aber es gibt immer noch diesen Ruf, dass Neurologie immer so viel Diagnostik und wenig Therapie ist. Das stimmt für manche Bereiche leider immer noch, aber wie ich es gerade gesagt habe, Bereich Schlaganfall, Bereich MS ist auch viel Musik drin. Ne? Und ich glaube, man kann schon auch ein bisschen selbstbewusster mittlerweile da durch die Gegend laufen als Neurologe.
Cool. Wir haben eine Studie gemacht mit dem Lehrstuhl für Psychologie von der Uni Heidelberg, ja, die tatsächlich Signifikanz gezeigt hat in bestimmte Fachärzte haben bestimmte psychologische Profile, also die Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten nach dem Big 5T Persönlichkeitsmustern. Was ist so der typische Neurologe? Was sollte man mitbringen an charakterlicher Eigenschaft oder auch an Interesse, damit das der richtige Fachbereich ist für einen? Aus deiner Sicht, gibt es sowas?
Ja, also ich würde sagen, dass Kommunikationsfähigkeit und ja, die Bereitschaft, dem Patienten zuzuhören, extrem wichtig ist. weil ich sonst viele wichtige Details in der Anamnese verpassen würde. Wie gesagt, also Anamnese spielt aus meiner Sicht weiterhin bei der Neurologie eine extrem große Rolle, auch wenn natürlich bildgebende Verfahren auch extrem wichtig geworden sind. Aber also das glaube ich, dass man sich gerne mit seinen Patienten unterhalten möchte, das gehört sicherlich dazu. Und was, glaube ich, auch eine Grundvoraussetzung ist, ist so dieses detektivische Arbeiten vielleicht. Ne? Es ist sehr viel, was man diagnostisch nach so einem Entscheidungsbaum möglicherweise machen kann, was wirklich so schrittweise abgeht. Ne? Also Anamnese, klinische Untersuchung, dann Elektrophysiologie, Liquordiagnostik, bildgebende Verfahren, Labor. Das ist wirklich häufig so, dass man lange braucht, bis man dem Patienten sagen kann, das haben sie. Und also dieses Detektivische, das braucht man, glaube ich, auf jeden Fall auch. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum Neurologen immer noch so ein bisschen auch, ich will nicht sagen verrufen sind, aber immer noch so ein komisches Image haben. So der Neurologe, der ist so ein bisschen, seltsam. Ja, also der ist vielleicht auch so ein bisschen verkopft, denkt viel nach über seine Patienten. Ne? Also man braucht viel Differentialdiagnosen, die man abklappert. Aber diese zwei Grundvoraussetzungen würde ich schon denken, dass die wichtig sind.
Cool. Und wenn jetzt jemand gerade von der Uni kommt, wie lange dauert der Facharzt und was sind so die groben Blöcke, die man abdecken muss? Und gibt es Rotationen in andere Fachbereiche, die noch mit drin sein müssen?
Boah, das ist schon ein paar Jahre her. Also 5 Jahre sind es, glaube ich, bis du zum Facharzt Neurologie kommst. Das heißt aber, dass ein Jahr davon Psychiatrie sein muss. Und das macht auch total Sinn, weil es viele Überschneidungen gibt. Ich glaube, man kann sich auch ein Jahr Neurochirurgie anrechnen lassen. Aber da musst du wirklich, also da bin ich echt nicht so richtig gut auf Chaussee und auf dem aktuellen Stand. Mhm. Was die Logbücher betrifft, also was die Ausbildungsbücher betrifft, hatte ich es, glaube ich, gerade schon angerissen. Du musst halt gewisse Anzahlen von Eingriffen und Untersuchungen nachweisen. Ich habe vorhin übrigens bei der Elektrophysiologie auch natürlich das EEG vergessen. Aber du musst dann eine bestimmte Anzahl von EEG-Untersuchungen nachweisen, eine bestimmte Anzahl von Lumbalpunktion, die Elektrophysiologie, also Elektroneurographie, Elektromyographie nachweisen, eine bestimmte Anzahl von Gutachten, neurologischen Gutachten, klinischen Untersuchungen. Das ist so das. Aber es gibt jetzt keine, abgesehen von der Psychiatrie, keine andere Rotation, die du machen musst. Es gibt natürlich auch Neuroreha-Möglichkeiten, dass man in der Neuroreha arbeitet. Aber das Fach Psychiatrie, also da war ich auch sehr interessiert dran, das hat auch echt Spaß gemacht. Ich glaube, dass das für jeden Arzt, egal ob er jetzt Neurologie weitermachen wird, extrem hilfreich war, dass ich das gemacht habe.
Mhm. Glaube ich auch. Also ich glaube, es ist ein Fachgebiet, das vielen Kollegen viel Respekt einflößt und so einen natürlichen Abstand oder Verhinderung von Berührungspunkten erzeugt. Ja. Aber ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, ne? Auch einfach aufgrund der Häufung an psychischen Erkrankungen in der Gesellschaft. Also das ist ja kein Inselfachbereich, der ab und zu mal kommt, sondern der begegnet dir im ärztlichen Alltagsleben ja eigentlich egal welcher Fachbereich ständig. So. Und da sollte man eigentlich ganzheitlich unterwegs sein und zumindest so die Basics drin haben, meiner Meinung nach.
Definitiv. Und ich meine, im Bereich Gesprächsführung, Zuhören, empathisches Zuhören, vielleicht aber auch so ein bisschen dieses Umgehen mit vielleicht aufbrausenden Patienten, ne, oder die vielleicht gerade wütend sind oder betrunken sind oder so. Einfach, dass man so ein bisschen downtalken kann. Das sind alles Skills, die man natürlich in der Psychiatrie dringend braucht und auch lernt. Und das hilft mir heute im Alltag auf jeden Fall.
Würdest du schon auch sagen, dass man, also auch wenn es nicht unbedingt in der Rotation drin ist, wenn man sich's leisten kann, dass man auch mal 6 Monate in die Psychiatrie reinschaut, zum Beispiel, um da diese Basics mitzubekommen.
Wie du es gerade gesagt hast, ne? Also das ist ja Psychiatrie, das ist ja kein Randgeschehen, sondern das spielt einfach in viele, viele Erkrankungen mit rein, egal in welchem Fachbereich man sich befindet. Und ich kann nur sagen, dass das sicherlich für jeden Fachbereich und für jeden Arzt eine gute Bereicherung ist, das einmal mitgesehen zu haben und bestimmte Skills sich anzueignen. Ja. Ja, Entschuldigung.
Nee, erzähl fertig, weil meins wäre ein Themenwechsel.
Nee, ich hätte nur gesagt, also das finde ich, das weiß ich natürlich auch nicht, wie das heutzutage ist. Ich meine, ich bin ja 2006 von der Uni weg. Wie das heutzutage ist, weiß ich nicht. Aber so die Themen Gesprächsführung, zuhören, wie höre ich meinen Patienten zu? Ja.
Finde ich auch total. Ich habe eine Frage, die mir noch so ein bisschen auf der Zunge brennt die ganze Zeit, weil du ja doch aus deiner Situation heraus, dass du mehr Zeit für die Familie haben wolltest, einen anderen Weg gewählt hast. Deswegen die Frage, wenn du könntest, was würdest du an den Arbeitsbedingungen für Ärzte ändern?
Also, das hat verschiedene Ebenen, würde ich sagen. Meine Antwort, also es gibt Sachen in der Klinik, wenn wir jetzt über die klassische Klinikarbeit sprechen, dann würde ich organisatorisch viele Sachen ändern, einfach weil, Entschuldigung,
es tut mir leid. Alles gut.
Hallo, Grun hier. Gut, bis dann. Tschüss. Ich mache das jetzt mal aus, das Telefon.
Du, kein Stress, also das lässt sich ja schneiden.
Also meine Antwort wäre, dass ich viele organisatorische Sachen ändern würde und was ich hoffe, was sich auch mit der zunehmenden Digitalisierung in den Krankenhäusern ändern wird. Also wir machen einfach viel zu viel an Kram in den Kliniken, die entweder eine Maschine oder jemand anders machen könnte. Dafür muss man nicht Arzt sein, sei es die ganze Dokumentation. Wenn ich sehe, wie die Kollegen in der Notfallambulanz sitzen und wirklich mehr Zeit vor dem Rechner verbringen als bei ihrem Patienten, da kriege ich echt, da stellen sich alle Nackenhaare hoch. Ne? Die sitzen da und klicken und klicken und klicken und schreiben Berichte und machen da Anordnungen. Das muss unbedingt aufhören. Da muss sich unbedingt was ändern. Und was ich auch glaube, was noch grundlegend verändert werden muss, ist einfach die Tatsache, dass die Arbeitsmodelle auch in den Kliniken flexibler werden müssen. Auch da ist immer noch so dieses alte Bild, der Stationsarzt ist da und der kümmert sich um die Station und der ohne den geht nichts. Also das sind so veraltete Strukturen. Ich meine, wir alle wissen, es gibt immer mehr Kollegen, die auch nur Teilzeit arbeiten wollen, einfach weil wir ja wissen, wie anstrengend der Job ist mit Diensten und so weiter. Da ist das einfach nicht mehr, zeitgemäß. Diese alten Dienstzeitmodelle zu haben, wo eben Kollegen immer die gleichen Aufgaben haben. Also das Ganze muss flexibler werden, was die Arbeitszeitmodelle betrifft.
Ja.
Das sind so die zwei Grundzüge, die ich sage, wo ich sagen würde, da muss sich was ändern.
Wir haben viele Leute, die jetzt in Zeitarbeit switchen von Festanstellungen, eben genau aus diesen Gründen. Ich meine, irgendwie diese Marburger Bund-Studie, 20% über 60 Stunden und irgendwie irgendwas über 40%, knapp 55 Stunden, 49 bis 59 oder so. Ja. Über 40% mehr als 4 Stunden am Tag für administrative Tätigkeiten.
Furchtbar, ganz furchtbar.
Und du fragst, die machen so viele Überstunden und ernsthaft 4 Stunden am Tag für am Computer was eintippen.
Ja.
Think about it, so Ärztemangel, ihr setzt die Leute an den Rechner und wir haben viele Leute, die sagen, ich will nicht mehr so viel arbeiten, ich will mehr Zeit für meine Familie, ich gehe jetzt in die Zeitarbeit und verdiene da viermal mehr und mache halt nicht mehr diese Festanstellung.
So. Ja, also das läuft grundlegend falsch, aber ich mache, also soweit ich das mitbekomme, sind da ja auch viele Sachen im Fluss und viele Veränderungen zeichnen sich ab, aber das ist natürlich auch viel zu langsam. Fachkräftemangel, das wird den Druck noch weiter erhöhen. Aber ja, Ich habe auch keine gute Idee, wie man zum Beispiel jetzt diese starren Strukturen auf der Station, was die Patientenversorgung verändern soll. Also das habe ich jetzt gerade so, so rausgehauen, aber das muss man halt überlegen. Ne? Wie kann man das schaffen, dass die Patienten gut versorgt sind, aber trotzdem nicht immer nur alles von einer Person abhängt. Ne? Das muss flexibler werden. Die Leute müssen halt auch, wenn jetzt eben ein Kollege nur 70% arbeiten möchte oder halt auch Honorarkräfte da sind, muss trotzdem eine gute Patientenversorgung da sein.
Ne? Ja, total. Ja, spannende Gedanken, Kai. Jetzt reden wir schon über eine halbe Stunde und du bist im Dienst, glaube ich. Deswegen will ich dich gar nicht so lang blocken.
Das machst du nicht. Alles gut.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Es rattert gerade bei mir noch hinterher. Viele spannende Themen, Anschnitte. Ich glaube, wir gehen mal ein Bier trinken und sprechen länger über ein paar andere Sachen.
Das würde ich gerne machen, Kim, gerne. Ja, vielen
Voll
Dank
gern. Für deine Zeit. Sehr gern. Kai, du hast die letzten Worte. Was möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen dann noch mit auf den Weg geben, gern?
Ja, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal auf unserer Plattform vorbeischauen könntet. Also ihr könnt einfach bei Spotify oder bei iTunes unseren Podcast anhören, kostenlos. Und ansonsten würde ich euch empfehlen, vor allem wenn ihr jetzt junge Kollegen seid, nehmt nichts so an, wie es ja in Stein gemeißelt scheint, sondern guckt über den Tellerrand, probiert andere Sachen aus, probiert andere Fächer aus. Und ich meine, es gibt auch ganz viel, was jetzt nicht nur rein medizinisch ist. Also jetzt der Bereich Fortbildung für mich, das finde ich so toll, einfach auch so ein bisschen was Paramedizinisches zu machen, das jetzt nicht nur mit Arzt sein und Patientenkontakt zu tun hat. Und ich glaube, das ist sehr erfrischend. Das gibt mir auch viel mehr Kraft, um mit meinen Patienten einfach, um gut für meine Patienten da zu sein.
Voll schön. Vielen Dank.
Gerne.
Dann wünsche ich dir einen möglichst stressfreien Tag.
Danke, ich dir auch.
Grüße an die vier Kinder und die Frau.
Dito, vielen Dank und bis bald, Kim.
Hau rein. Bis dann.
Ciao. Ja, ciao.
Vielen Dank für dein Interesse an unserem Podcast. Dir gefällt die Mission, gemeinsam eine Plattform zu erschaffen, auf der Arztsein neu gedacht wird? Dann folge bitte unserem Kanal und like und teile dieses Video. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.